Deutschlandfunk. Informationen am Mittag.
Die westliche Verteidigungsgemeinschaft ist besorgt, sie ist beunruhigt, sie ist auch verärgert über die anhaltenden Spannungen mit Russland, wozu auch der Grenzkonflikt zwischen Polen und Belarus gehört, aber vor allem über die anhaltende Bedrohung der Ukraine durch den Kreml, wie es die NATO auf ihrem Treffen in Riga jetzt noch einmal formuliert hat. Das hat sie gestern getan und auch heute ist das noch Thema. Unsere Brüssel-Korrespondentin Bettina Klein ist für uns in Lettland bei diesen Gesprächen. Wie ist die Stimmung bei den Außenministern?
Na, Herr Müller, es gab heute Morgen ja nochmal eine Sitzung der 30 NATO-Staaten gemeinsam mit dem ukrainischen und georgischen Außenminister. Beides sind ja Partnerländer der NATO. Und Dmitri Kuleba, der ukrainische Außenminister, hat hier heute Morgen bei Ankunft im Kongresszentrum in Riga nochmal sehr deutlich gemacht, er wird die Sicherheitslage in der Ukraine nochmal darstellen bei den NATO-Alliierten und auch die Versuche der russischen Führung, die Ukraine von innen und außen zu destabilisieren. Also die 30 Länder haben quasi nochmal von Betroffenen Seite sozusagen hier heute die Situation geschildert bekommen. Er hat die NATO auch aufgerufen, eine Art Abschreckungspaket aufzulegen. Also erstens klare politische Botschaft an Moskau, zweitens die Ankündigung von harten Wirtschaftssanktionen im Fall eines militärischen Angriffs gegen sein Land und drittens eben die militärische Kooperation mit der Ukraine auszubauen. Die bekommt im Augenblick Unterstützung von der NATO für Ausbildungszwecke, praktische Hilfe und einzelne Mitgliedstaaten wie die USA liefern inzwischen ja auch militärisches Gerät zur Verteidigung. Und Kuleba hat auch argumentiert, die NATO-Ostflanke wird immer unsicher sein, solange die Ukraine nicht Mitglied der NATO ist. Sei also auch im Interesse der NATO, die Ukraine irgendwann auszunehmen. Aber er hat natürlich auch eingeräumt, das wird noch Zeit brauchen. Und das ist einfach auch nur eine realistische Einschätzung. So weit sind wir noch lange nicht. Und das vielleicht noch, US-Außenminister Blinken wird sich mit seinem russischen Kollegen Lavrov morgen ja am Rande der OSZE-Tagung in Stockholm treffen. Und das hat jedoch mal zumindest noch mal für einen kleinen positiven Moment gesorgt, weil natürlich die NATO auch für Dialog steht und das im Prinzip auch begrüßt.
Sie haben mit Tina Klein das Stichwort Sanktionen genannt. Wie stehen die Außenminister dazu? Mögliche weitere Verschärfungen?
Ja, das ist interessant, denn auf NATO-Ebene selbst können ja keine Sanktionen verhängt werden. Der NATO-Generalsekretär hat gestern nochmal erklärt, natürlich die NATO als multilaterale Organisation dient hier auch als Plattform der Verständigung. Und insofern ist es eben entweder an der Europäischen Union oder eben an einzelnen Mitgliedstaaten Sanktionen dann im Falle des Falles zu verhängen. Wir haben eben vom deutschen Außenminister Heiko Maas gehört, dass es gestern ja schon ein Treffen gegeben hat mit Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten und auf dieser Vierer-Ebene, dieser vier Staaten, will man sich eben eng abstimmen und ich könnte mir vorstellen, das wäre sicherlich auch ein gutes Zeichen, wenn man in Richtung schärfere Sanktionen oder Androhung gehen würde, dann müsste das quasi auf dieser nationalen Ebene stattfinden, in Koordination zwischen diesen vier Staaten erstmal, bevor es dann eben möglicherweise auch in Richtung Europäische Union geht.
Wir haben noch ein Stichwort, Afghanistan, das stand so offiziell auf der Tagesordnung für diesen zweiten Tag, die Nachbearbeitung des Afghanistan-Desasters, um das so zu formulieren. Wie wird das besprochen?
Ja, also die NATO ist mittendrin in einem Lessons-Learned-Prozess. Also so gesehen gab es hier eine Art informelle Zwischenbilanz, wenn man so will. Es gibt einige Punkte, die ganz interessant sind. Die Frage eben, wie die NATO künftig ihr Krisenmanagement gestaltet. Also wahrscheinlich mit einem stärker eingegrenzten Auftrag und nicht überbordet mit Erwartungen und mit dieser Art, das eben mit Nation-Building zu vermischen. Dann muss regelmäßig das Mandat überprüft werden, in kürzeren Abständen als das beim Thema Afghanistan der Fall sein. Weiterer Punkt, Korruption der afghanischen Regierung damals. Wie kann man so einem Problem in Zukunft begegnen? Weiterer interessanter Punkt finde ich die Formulierung Optimism Bias, also dass Vorgesetzten dann eher gerne die Fortschritte als die Probleme gemeldet werden, um die zufriedenzustellen. Auch dass Erkenntnisse, die man schon 2015 hatte, nicht wirklich umgesetzt wurden. Also eine Reihe von praktischen Lehren, die die NATO für mögliche künftige Einsätze ziehen will. Sie betont, sie ist die einzige Organisation im Augenblick, die überhaupt so einen Lernprozess hier institutionalisiert hat. Und das Ergebnis wird es nicht heute geben, sondern sicherlich im nächsten Jahr. Man wird hier eine Art Bestandsaufnahme machen, wie weit man damit gekommen ist.
Die NATO-Außenminister beraten über Russland, die Ukraine und auch, wie wir gerade von Bettina Klein gehört haben, über Afghanistan. Danke dafür nach Riga. 13.24 Uhr, Deutschlandfunk, unser nächstes Thema. Wieder tödliche Gewalt an einer Schule in den USA. Tatort, das Städtchen Oxford im Bundesstaat Michigan. Ein 15-Jähriger erschießt drei Mitschüler. Julia Kastein berichtet.
Es ist bereits das 28. Mal allein in diesem Jahr, dass an einer US-Schule Schüsse fallen. An einer Highschool in der Kleinstadt Oxford in Michigan hat ein 15-Jähriger mit einer halbautomatischen Waffe das Feuer auf seine Mitschüler eröffnet. Zwar wurde der Zehntklässler laut Polizei schon 5 Minuten nach dem ersten Notruf überwältigt und entwaffnet, aber da hatte er bereits 3 seiner Schulkameraden getötet. Ein 14- und ein 17-jähriges Mädchen und einen 16-Jährigen. 7 weitere Schüler wurden zum Teil sehr schwer, ein Lehrer leicht verletzt. Das Motiv des Todesschützen ist noch unklar. Laut Sheriff verweigert der Minderjährige die Aussage. Die Waffe soll sein Vater erst vor ein paar Tagen legal erworben haben. Laut US-Medienberichten kursieren in sozialen Netzwerken schon seit Wochen Warnungen vor Gewalt an der Schule. Der Sheriff dagegen erklärte, davon sei seiner Behörde nichts bekannt. Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, sprach den Angehörigen ihr Beileid aus. Waffengewalt sei eine Krise der öffentlichen Gesundheit, so die Demokratin. Aber jetzt sei es zu früh, um über mögliche Gesetzesänderungen zu diskutieren. Auch Präsident Biden kondolierte den Familien. Im Wahlkampf hatte er versprochen, den Kampf gegen Waffengewalt zu einem zentralen Thema seiner Präsidentschaft zu machen. Aber Waffengegner werfen ihm vor, dass das bislang nicht passiert ist. In den USA ist die Zahl der Todesopfer durch Schusswaffen in diesem Jahr weiter dramatisch gestiegen. Auch die Zahl der sogenannten Massenschießereien mit mehr als 4 Verletzten oder Toten steuert auf einen neuen Rekord zu und liegt schon jetzt bei über 650.
Aus den USA, Julia Kastein. Er gilt als einer der engagiertesten und fachkundigsten, vielleicht auch mutigsten Umweltschützer in Russland, Wladimir Siljak. Trotz immensen Druck seitens der Behörden und zahlreicher Strafverfahren versuchen er, gemeinsam mit seinem Team, die Arbeit fortzusetzen. Frei nach dem Motto, wer, wenn nicht wir. Nun bekommt er den alternativen Nobelpreis. Christine Nagel berichtet.
Sie steht noch heute, die alte Kaliningrader Fabrik, mit der alles begann. Hier wurde zu Sowjetzeiten Zellulose gebleicht und zu Papier verarbeitet, ohne Rücksicht auf Verluste, erinnert sich Wladimir Siljak, der aus Deutschland zugeschaltet ist, von wo aus er zurzeit arbeitet. Diese Fabrik war bekannt dafür, dass sie gefährliche Abwässer, krebserregende Giftstoffe, auch Dioxine, die zum Bleichen der Zellulose genutzt wurden, einfach ungefiltert in den Fluss gekippt hat. Mit verheerenden Folgen für die Menschen in der Stadt. Siljak begann mit anderen Studenten Proteste zu organisieren. Zehntausende gingen 1990 auf die Straße und setzten sich durch. Die Fabrik wurde geschlossen. Das war schon überraschend. Es hat viele neue Kräfte freigesetzt. Aus lokalen Initiativen der Umweltbewegung wurden mit den Jahren landesweite Aktionen. Anti-Kohle-Kampagnen im sibirischen Kusbass, Proteste gegen Atomkraft. Als es Siljak und seiner Organisation 2013 gelang, sogar den Neubau eines Kernkraftwerks bei Kaliningrad zu verhindern, schlugen die Behörden zurück. Sie stuften Eko-Sashita als ausländischen Agenten ein. Die Umweltaktivisten weigern sich bis heute, den diffamierenden Titel öffentlich zu tragen, was zu Verfahren und hohen Geldbußen führte. Weil wir keine kommerzielle Organisation sind, also kein Geld verdienen, konnten wir diese Geldstrafen nicht bezahlen. Gegen unsere Kollegin in Kaliningrad, Alexandra Karalova, wurde deshalb ein Strafverfahren eingeleitet. Sie musste Russland verlassen, um nicht im Gefängnis zu landen. Auch wenn führende Köpfe von Eko-Sashita inzwischen in Deutschland sind, Aktivisten und Wissenschaftler vor Ort machen trotzdem weiter. Unter ihnen auch die Geografin Larissa Stanchenko. Wie Siljak hat auch sie sich dem Erhalt der kurischen Nährung verschrieben. Seit Jahren dokumentiert sie, wie sich der schmale Landstrich, der zum Welterbe der UNESCO gehört, verändert. Auf der gesamten Länge des Strandes gibt es mehr als 300 Schneisen in den Dünen. Die sind selbst auf Satellitenaufnahmen zu sehen. Es müsse dringend etwas für den Erhalt der schützenden Vordünen getan werden, sonst versande der Wald und das Meer rücke immer weiter vor, warnt Larissa. Die Verwaltung des Nationalparks aber wiegelt ab. Sie scheint mehr Interesse an den Einnahmen durch die vielen Touristen zu haben als an Ausgaben für die Natur. Aufgeben ist aber für die Umweltschützer rund um Wladimir Sliwjak keine Option. Egal wie schwierig es gerade in Russland ist, ich bin überzeugt, dass es immer auch Aussicht auf Erfolg gibt. Vielleicht ist sie klein, aber wir sind Profis bei der Nutzung kleinster Chancen.